Deutschlandfunk. Tag für Tag. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich Jesus von Nazareth vor. Wen sehen Sie da? Vermutlich einen jungen Mann mit Bart und längeren Haaren. An Kruzifixen wird er oft mit besonders heller Haut dargestellt, von der sich die Wunde deutlich abhebt. In Kinderbibeln und in den Klassikern der Kunstgeschichte sieht dieser Jesus aus wie ein Europäer, obwohl er nachweislich außerhalb Europas lebte. Gott, ein alter weißer Mann, Jesus, ein junger weißer Mann. Diese Bilder zeugen von bestimmten Macht- und Herrschaftsverhältnissen, sagt die Theologin Sarah Vecera. Und diese Bilder wirken weiter, auch wenn die Kirchen sich gegen Rassismus positionieren. Sarah Vecera arbeitet für die Vereinte Evangelische Mission. Sie bietet Antirassismus-Seminare an und sie hat ein Buch veröffentlicht. Wie ist Jesus weiß geworden, heißt es. Und jetzt ist sie am Telefon. Guten Morgen, Frau Vecera.
Guten Morgen.
Wenn Sie die Augen schließen, wie sieht Ihr Jesus aus?
Mein Jesus sieht auch noch viel zu europäisch aus, weil das der Jesus ist, den auch ich kennengelernt habe als Kind in der evangelischen Kirche, im Kindergottesdienst auf Abbildungen und der so tief in meinem Gehirn sitzt, dass es doch schwer ist, ihn zu dekolonialisieren, würde ich sagen.
Und wie sähe ein dekolonialisierter Jesus aus?
Forschung zufolge würde Jesus historisch so ausgesehen haben wie Menschen, die im heutigen Irak geboren werden. Und das entspricht, glaube ich, nicht den meisten Abbildungen, die es so in unseren Kirchen von Jesus gibt.
Und was bedeutet das? Wir haben ja jetzt, könnte man meinen, eher über Äußerlichkeiten gesprochen. Aber es ist ja nicht so äußerlich, sondern es sitzt ja etwas ganz tief. Also was bedeutet das, wenn Jesus anders dekolonialisiert aussieht?
Letztendlich ist das ja die Spitze des Eisbergs, wenn wir über Rassismus in der Kirche nachdenken, dass wir es als europäische Christinnen geschafft haben, selbst den lieben Gott letztendlich weiß zu machen. Und das hat schon immer eine absichtsvolle Dimension. Im Mittelalter sah der weiße Jesus weniger jüdisch aus. In der Kolonialzeit sah der weiße Jesus eher aus wie die UnterdrückerInnen und nicht wie die, die unterdrückt wurden. Und letztendlich wurde er in der Nazizeit arisch gelesen. Und all dieses hat der weiße Jesus im Gepäck. Und das ist problematisch, weil das natürlich eine absichtsvolle, machtvolle Dimension dahinter steckt, der wir uns bewusst sein müssen, wenn wir Jesus als Mitteleuropäer sehen.
Sie haben evangelische Theologie studiert. Wie war es denn im Theologiestudium? Könnte man ja meinen, dass es da ein bisschen aufgeklärter zuginge als in Kinderbibeln.
Ja, leider war das nicht so. Auch das Theologiestudium war sehr unkritisch. Zum Beispiel haben wir über kontextuelle Theologie gesprochen. Damit wurden die Theologien der vermeintlich anderen gemeint. Befreiungstheologische Ansätze zum Beispiel. Und alles war ein Kontext außerhalb Europas. Aber der eigene europäische Kontext wurde gar nicht als Kontext benannt, sondern war der Standard. Und das ist tatsächlich nicht nur an europäischen theologischen Fakultäten so, sondern auch, ich habe KollegInnen aus Ägypten oder Tansania oder Indonesien. Und auch dort ist der Standard europäisch und meistens auch männlich, was an Theologie gelehrt wird. Und das ist natürlich nur eine Sichtweise auf Theologie.
Haben Sie damals im Studium schon widersprochen? Haben Sie gesagt, es ist rassistisch?
Tatsächlich nein. Also es braucht ja auch für mich eine gewisse Zeit, um überhaupt Sprache und Worte zu finden für Dinge, die ich zwar beobachtet habe und die ich merkwürdig fand, aber lange Zeit hatten wir auch einfach in Deutschland wenig Worte für strukturellen Rassismus und das eben auch im Theologiestudium nicht.
Warum ist es häufig so, dass der Anstoß von Betroffenen kommen muss und dass es erstmal zumindest wenig Solidarität der Nicht-Betroffenen gibt, der Weißen?
Also ich glaube, als ich angefangen habe, Worte für Rassismus zu finden, und ich bin ja negativ betroffen von Rassismus, da war es für mich eher eine Befreiung, plötzlich Worte für etwas zu haben, was ich mein ganzes Leben lang schon empfunden habe. Denn ich habe schon als kleines Kind gemerkt, diese Welt und auch diese Kirche ist nicht für mich gemacht. In der Kirche wurde ich nicht repräsentiert, außer auf Spendenplakaten, in Fürbitten gebeten, als die Bedürftigen eben. Und das war schon auch nett gemeint und Menschen waren freundlich zu mir. Und ich gehörte auch, also niemand hätte gesagt, ich gehöre nicht dazu. Aber deswegen war es auch so schwer, dafür Worte zu finden. Und als ich dann Worte von anderen Menschen of Color oder schwarzen Deutschen, Menschen, die negativ von Rassismus betroffen sind, gehört habe, habe ich mich gleich in diesen Worten und Erklärungsmustern von strukturellem Rassismus wiedergefunden. Und für mich war es halt befreiend, Worte zu haben. Wenn weiße Menschen sich damit auseinandersetzen, fühlen sie sich meistens, glaube ich, erstmal angegriffen und haben dieses Gefühl ja nie gehabt. Also da habe ich, glaube ich, einfach weißen Menschen auch in Anführungsstrichen ein Vorteil gehabt, weil ich das Gespür schon immer hatte und Dinge beobachtet habe aus dieser einen Perspektive, nämlich nicht ganz dazu zu gehören.
Nun preist ja die evangelische Kirche die Vielfalt. Sie versteht sich als bunt und vielfältig. Man gehört eigentlich zu den Guten. Wie kommt es da an, wenn Sie sagen, Rassismus ist hier allgegenwärtig? Das sagen Sie ja in Ihrem Buch und auch in Ihren Vorträgen.
Also wenn wir eine Atmosphäre schaffen in Vorträgen und in Seminaren, dass wir wegkommen von individueller Schuldzuweisung und über strukturelle Benachteiligung sprechen und Rassismus als System verstehen wollen, dann ist das schon ein großes Verständnis für, weil ich glaube auch gesamtgesellschaftlich ist ja mittlerweile klar, dass wir ein rassistisches Problem in Deutschland haben. Und wir reden von strukturellem Rassismus auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, an der Tür in der Diskothek oder auch auf dem Schulhof. Es ist klar, es gibt Rassismus in unserer Gesellschaft. Und damit wollen wir nicht Menschen individuell Schuld zuschieben, sondern wir wollen ja gemeinsam dieses strukturelle Problem aus der Welt schaffen und auch aus der Kirche schaffen. Denn das entspricht ja auch nicht unseren Werten der Kirche. Wir wollen ja die Kirche auch werden, die wir eigentlich gedacht waren. Und Kirche war nie monokulturell gedacht. Und da stoße ich schon auf sehr viel Verständnis und auch viele Menschen, die diesen Weg mitgehen wollen und auch dieses Problem lange Zeit nicht erkannt haben und eigentlich froh sind, Muster zu erkennen und da jetzt eine unglaubliche Wissenslücke auch besteht, die aufgearbeitet werden will.
Und doch sagen Sie ja, was Sie in der evangelischen Kirche oder in den Kirchen erleben, das ist nicht einfach nur das Abbild des gesellschaftlichen Rassismus, den man also überall findet in Deutschland, sondern da ist auch noch was spezifisch Christliches, vielleicht sogar was spezifisch Evangelisches. Was ist das?
Naja, es fängt ja im Prinzip damit an, dass wenn ich durch die Innenstadt gehe, dass ich eine ganz andere Gesellschaft wahrnehme, als wenn ich in die Kirche gehe. Sonntags morgens, aber auch in sämtlichen Gremien. Die weiße Perspektive, die ist so allgegenwärtig in der Kirche auf sämtlichen Ebenen und das ist kein Zufall. Menschen of Color fühlen sich eben, wie ich gerade schon gesagt habe, repräsentiert als Hilfsbedürftige und Kirche war eben auch stark in der Hochphase der Entstehung des Rassenkonstrukts zur Zeit der Aufklärung daran beteiligt, dieses Rassenkonstrukt zu legitimieren mit der christlichen Farblehre beispielsweise. Das in der Bibel gab es noch keinen Rassismus, aber in der Bibel die Farblehre sagt, schwarz ist das Böse und weiß ist das Heilige und das Gute. Und da wurde Kirche instrumentalisiert, um die Rassenlehre zu legitimieren, indem man sagte, schaut mal, steht schon in der Bibel, schwarz ist schlecht, weiß ist gut. Und dann gibt es noch viele andere Beispiele, wie zum Beispiel das M-Wort, die älteste deutsche rassistische Fremdzuschreibung für schwarze Menschen, in der Bibel gelandet ist und so weiter. Und diese ganze Geschichte, die wurde niemals aufgearbeitet in der Kirche. Damit haben wir uns in der evangelischen Kirche kaum beschäftigt. Und das müsste eigentlich alles mal aufgearbeitet werden, sodass der Rassismus mal gesucht wird. Aladdin Elmar Falani hat es mal gesagt, wie das Asbest aus den Wänden müssen wir eigentlich Rassismus suchen, weil es vergiftet unsere Gemeinschaft. Wir können uns vieles gar nicht erklären, warum es so ist. Und deswegen müssen wir uns auf die Suche machen und diese historischen Dinge auch aus den Wänden quasi reißen, uns anschauen, um es aus den Kirchen auch zu verbannen. Das ist ein langer Weg, aber der ist, glaube ich, sehr lohnenswert, weil Kirche so nur überlebensfähig sein kann und auch weiterhin relevant sein kann in einer Gesellschaft, die wesentlich pluraler ist als die Kirche selbst.
Wenn Sie sich ein Foto der aktuellen Mitglieder des Rates der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, anschauen, was oder wen sehen Sie da?
Weiße akademische Menschen. Und das ist ein Problem, denn das ist eine Perspektive, die unsere Kirche gestaltet und die eben nicht diesen in Anführungsstrichen Vorteil hat, wie ich ihn habe oder andere Menschen of Color oder auch andere durch strukturelle Diskriminierung benachteiligte Menschen in unserer Gesellschaft haben. Diese Perspektiven fehlen und die müssen in der Kirche auch ganz oben mit angesiedelt werden, weil das ist die Überlebenschance unserer Kirche.
Warum ist die Frage an Sie, warum Sie nicht Pfarrerin geworden sind, so wichtig?
Na, das hat mehrere Gründe, weil auch das Theologiestudium, was auf 2 Staatsexamina ausgelegt ist, plus ein Vikariat über 2,5 Jahre, was auch relativ gering nur vergütet wird, und man lernt 3 alte Sprachen, das ist eine Voraussetzung. Die können nur Menschen mit sich bringen, die schon aus akademischen Haushalten meistens kommen und finanzielle und da auch einfach auch dadurch einfacheren Zugang in solch ein akademisches Studium haben.
Jetzt war die Verbindung gerade gestört. Ich glaube, Sie haben von der finanziellen Unterstützung, die sozusagen von zu Hause aus kommt, gesprochen. Was würde es denn ändern, wenn es mehr People of Color als Pfarrerinnen und Pfarrer gäbe und wenn es dann eben auch People of Color als Mitglied im Rat der EKD geben würde?
Das wäre eine unheimliche Chance, in einer pluralen Gesellschaft für eine Kirche zu überleben und weiterhin relevant zu bleiben. Denn Kirche ist für viele Menschen of Color kein sicherer Ort, weil sie sich nicht repräsentiert fühlen, weil sie sich selber nicht gesehen fühlen. Ich war letztens gar keine kirchliche Veranstaltung. Ich war bei einer Comedy-Veranstaltung, eine große Veranstaltung mit einem Comedian, der selber schwarz war. Und im Publikum saßen ganz, ganz viele schwarze Menschen. Viel mehr, als wenn ein weißer Comedian auf der Bühne steht. Und das zeigte mir nur, Menschen kommen alleine, weil sie wissen, da steht jemand auf der Bühne, der kennt meine Lebensperspektive und der macht keine Witze auf meine Kosten. Sie fühlen sich sicher. Und ich glaube, dass es ein Magnet wäre für viele Menschen of Color, wenn sie sich repräsentiert fühlen und wüssten, an der Spitze und vorne stehen Menschen, die meine Lebenswirklichkeit sehen, die meine Bedürfnisse kennen und die meine Gefahren in einer weiß dominierten Gesellschaft kennen. Und da fühle ich mich aufgehoben, da fühle ich mich auch so aufgehoben, wie Kirche es ja eigentlich verspricht. Hier ist jeder gleich, hier sind alle willkommen, wir sehen deine Würde. Und das würden Menschen doch mehr sehen, wenn sie auch sich selbst eben im Rat oder auch auf der Kanzel repräsentiert fühlen.
Nun stehen die Kirchen unter Druck, die Austrittszahlen sind hoch. Sie haben mehrfach gesagt, die Bekämpfung des Rassismus sei auch eine Überlebensfrage für die Kirchen. Aber gibt es auch Reaktionen von der Sorte, ach, jetzt kommt die auch noch mit dem Rassismusbefund, wir haben doch, weiß Gott, andere Probleme, lass uns das Gute betonen. Erleben Sie auch diese Art von Abwehr?
Ja und nein. Also das erlebe ich natürlich auch. Aber ich erlebe vor allem auch sehr viel Positives. Zum Beispiel, dass es ganz viele StudentInnenbewegungen mittlerweile gibt. Es gibt die Gruppe Decolonize Theology und Theoversity. Das sind StudentInnen, die sich aus theologischen Fakultäten zusammengetan haben und für mehr Diversität eintreten. Und da gibt es einfach mittlerweile viele Bewegungen, viele Menschen, die sich in der evangelischen Kirche zusammenschließen und da auch gemeinsam ihre Stimme erheben. Natürlich gibt es auch die Abwehrhaltung haben, aber ich glaube, ich muss nicht mal rassismuskritisch sein. Es reicht auch betriebswirtschaftlich auf die Kirche zu schauen und auf unsere plurale Gesellschaft zu schauen und dann zu erkennen, okay, wie schaffen wir es, große Teile unserer Gesellschaft überhaupt noch anzusprechen? Denn 41% aller Kinder unter 6 Jahren haben Migrationsgeschichte. 1/4 unserer Gesellschaft hat Migrationsgeschichte von allen Erwachsenen. Da muss sich Kirche die Frage stellen, wie können wir all diese Menschen überhaupt noch erreichen und wie können wir relevant bleiben mit dem, wofür wir einstehen?
Ein wichtiger Punkt in der evangelischen Kirche ist ja auch das Liedgut, die Begeisterung für den Gesang. Und da gibt es nun einige populäre Lieder, ja, singt dem Herrn alle Völker und Rassen oder in dem Lied Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer heißt es, Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen. Das ist ja irgendwie gut gemeint, so nach dem Motto Rasse zählt nicht, aber das Wort wird natürlich dadurch reproduziert. Sollten diese Lieder umgetextet werden?
Ja, unbedingt, weil der Rassebegriff, gerade in dem Lied, in den Liedern, die Sie gerade genannt haben, der kommt ja im Deckmantel der Nächstenliebe einher. Gott hat alle Rassen lieb, Gott hat alle Völker lieb und so weiter. Das wird ja runtergesungen ohne und im Gottesdienst, ohne dass man drüber nachdenkt. Auch das Lied Schwarze, Weiße, Rote, Gelbe, Gott hat sie alle lieb, das ist ein Kinderlied, in dem das Rassenkonstrukt reproduziert wird und Kinder unterbewusst lernen, es gibt anscheinend schwarze, weiße, rote und gelbe Menschen. Das erinnert an die Rassenkonstrukte der Aufklärung der Kolonialzeit. Und das ist problematisch, weil es ist ja kein Lehrinhalt, sondern es wird subtil gelernt, es gibt Rassen und Gott hat sie alle lieb. Das macht es doppelt schwer, das zu entlarven und das sollte unbedingt aus unserem Liedgut verschwinden.
Rassismus unter dem Deckmantel der Nächstenliebe. Das Buch von Sarah Vecera heißt Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Es ist im Patmos Verlag erschienen. Frau Vecera, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke Ihnen.